so, es geht gar nicht. Also das finde ich noch eine spannende Frage, die immer wieder kommt.
Erzähl mir mal mehr zu CleanVest, ich kenne das nicht.
Ich glaube, es wird keine Lösung geben.
Das ist auch eine total wichtige ethische Frage.
Ich fand diese Diskussion so spannend.
Cool.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Wir haben in den letzten Tagen einen Podcast aufgenommen mit Arete, mit Gunther Schäfer. Und danach sind mir so ein paar Fragen aufgeploppt zum Thema ethischen Investieren. Können wir da mal drüber reden?
Sehr gerne.
Gleich die erste Frage ist, kann man überhaupt guten Gewissens Geld investieren? Oder ist der Kapitalmarkt immer auch ein Teil des Problems? Also Kapitalismus als großes Stichwort.
Ja, ich finde, das hatten wir ja mit Gunther schon ganz gut auch thematisiert, dass es immer eine persönliche Frage ist zum einen und Kapitalmarkt ist auf jeden Fall immer ein Problem. Ich kann mir die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 anschauen. Das war wirklich eine richtig krasse Weltwirtschaftskrise, ausgelöst über den Bankensektor. Also über die Gier von Bankern, Hypotheken einfach doppelt und dreifach und vierfach zu verkaufen und jedem sein Haus zu ermöglichen, weil man verdient halt einfach damit irgendjemand, indem er den Kredit verkauft und irgendjemand, indem er dann diesen Kredit an eine noch größere Bank verkauft, die ihn dann bündeln und wieder an arme Pensionskassen verkauft, die dann denken, sie haben eine sichere Anlage, wenn dann die Stripperin das 5. Haus kauft. Also warum konkretes Beispiel? Da kann ich jedem den Film The Big Short empfehlen. Großartiger Film. Ryan Gosling für die Mädels und Margot Robbie für die Jungs. Wer was gucken mag.
Und auch natürlich Jungs, je nachdem, wer was gerne mag. So. Das hast du auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass du das allen deiner Schüler, du hast gesagt, jährlich vorspielst. Du hast aber gemeint, einmal. Einmal in der Zeit.
Genau, ja, weil es einfach zeigt, wie verkommen dieses System war und am Ende auch immer noch ist. Weil das Ende ist so, hier war alles ganz schlimm, da sind ganz viele in den Knast und die haben die Banken zerschlagen und so. Und dann so, nee, itchy bitch, ist nichts passiert. Einer ist in den Knast gegangen, der Steuerzahler hat alle Banken gerettet und sie haben es alle gewusst. So, im Film ist immer wieder die Frage, was ist das leitende Motiv? Ist das Dummheit oder ist das Gier? Die Antwort ist ganz klar Gier. Viele Kleine da unten haben es nicht gewusst, aber die Großen haben gewusst, was sie da tun. Sie haben es einfach trotzdem getan. Und von daher ist der Kapitalmarkt, finde ich, immer ein Teil des Problems. Allerdings keins, was man einfach umgehen kann. Weil die Alternative wäre ja zu sagen, ich packe mein Geld unter das Kopfkissen. So, das ist halt irgendwie auch keine Option, finde ich.
Wir investieren ja im Grunde auch im Kleinen. Wir müssen ja nicht nur im Aktienmarkt investieren. Ich investiere ja jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe, in ein Unternehmen. Also ich kann das nicht umgehen. Also es sei denn, ich hätte ganz autark meinen... Das machen auch Menschen. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die in so ein Selbstwirtschaftssystem, so ein autarkes System gehen, in Kommunen oder so. Aber das soll hier ja gar nicht zum Thema werden.
Ja, aber auch da, das hatten wir auch im Gespräch, so gibt's Leute, die es perfekt machen. Aber auch die verbrennen dann wahrscheinlich Holz, um zu heizen. So, was dann auch wieder nicht nachhaltig ist, weil es ordentlich CO2 ausstößt etc. Also es gibt einfach niemanden da draußen, der es perfekt macht. Außer vielleicht, ich wollte gerade sagen, wenn man gestorben ist, aber selbst dann setzt man CO2 frei.
Aber wir waren gerade nicht bei CO2, wir waren ja bei der Frage, ob der Kapitalmarkt an sich schon das Problem wäre.
Ja, das stimmt. Und von daher glaube ich, und guten Gewissens ist ja auch wieder was sehr Subjektives. Also das heißt, mein gutes Gewissen muss sich ja nicht mal annähernd decken mit deinem guten Gewissen. Also wir kommen bestimmt noch auf das Thema, wie ist es mit Rüstung? So, das kann in einem guten Gewissen sehr gut passen und der Nächste sagt, geht auf keinen Fall.
Ich glaube, das hat sich gerade bei vielen Menschen auch sehr stark geändert, während wir ja vor dem Angriff auf die Ukraine, viele Menschen haben gesagt, nee, keine Waffen und wir wollen Frieden und das muss gar nicht mehr produziert werden. Und jetzt sehen das viele Menschen vielleicht auch zu Recht anders. Ich meine, wir müssen unsere Demokratie vielleicht auch verteidigen, die wir noch haben, hoffentlich noch lange.
Ja, das finde ich halt so spannend, gerade ja auch zur jetzigen Zeit zum Thema Ethik. Also was ist denn wirklich ethisch vertretbar? Also was man immer ausgeschlossen hat, ist Waffen, Atomenergie, Öl und Gas. So, und Waffen ist gerade irgendwie ein Riesenmarkt. Also zum einen läuft der natürlich extrem gut, weil wir auf der Welt gerade wieder eine Menge Kriege und Angriffe und kriegerische Auseinandersetzungen sehen. Ist natürlich extrem lukrativ. Ja, das heißt, jemand, der in Rheinmetall, Hecklankoch, wie auch immer, investiert, profitiert natürlich davon, dass mehr Waffen verkauft werden und mehr Kriege geführt werden. So, ist das ethisch? Fragezeichen.
Ja, lässt sich drüber streiten. Ich glaube, dass ein Menschenleben zu nehmen nicht ethisch vertretbar ist. Gleichzeitig gibt es eben auch immer die bösen Mächte auf der Welt, gegen die man sich verteidigen muss. Und das geht nun mal nicht mit Sonnenblumenfeldern. Also da bin ich komplett zerrissen und das eben auch erst seit kurzem. Davor war ich immer dagegen. Ich war ganz schlimm gegen Waffen, gegen Rüstung. Und jetzt komme ich aber an den Punkt, wo ich sage, ja, aber auch die Guten sollten das Recht haben, zumindest zu verteidigen. Ich meine ja gar nicht anzugreifen, also was sie haben. Und das ist aber jetzt eine Diskussion, die ich führe, wenn es um Staaten geht. Lieber wäre es mir natürlich, wir hätten gar keine Angriffskriege. Ich würde das aber schon nicht mehr führen auf dem Niveau, in dem man in den USA sagt, ich muss doch mein Hab und Gut verteidigen und eine Waffe zu Hause haben. Da bin ich quasi schon nicht mehr dabei. Und insofern bin ich komplett inkonsistent bei der Frage, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, es gibt niemanden, der da wirklich konsistent, vielleicht die Amis.
Doch, die gibt es.
Ja, also ich bin da noch sehr zerrissen. Ich bin ähnlich wie du dabei, dass Staaten in der Lage sein müssen, sich zu verteidigen, weil am Ende wird es immer die Mächte da draußen geben, die kriegerische Auseinandersetzung forcieren. Und wie du sagst, dann hilft halt die Sonnenblume nicht oder Diplomatie. Wir sehen es gerade im Iran, hätten die eine Atombombe, dann würde das so jetzt nicht stattfinden. Also unabhängig davon, politische Hintergründe hin oder her, aber hätte der Iran eine Atombombe, wären diese Angriffe nicht geflogen worden, weil jeder Angst hätte, dass die Atombombe genutzt werden würde. Jetzt fliegt man quasi Angriffe, um zu verhindern, dass jemand eine Atombombe hat. Also das, um zu verhindern, dass einem jemand gefährlich werden kann. So auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite ist doch dieser Wunsch durchaus verständlich zu sagen, ich hätte gerne eine Atombombe, um abzuschrecken. Also nichts anderes im Prinzip war doch der Kalte Krieg. Also dieses immer weiter hochrüsten, um sich sicher zu fühlen, dass das wirklich, dass niemand nachher dieses Knöpfchen drückt. Dafür muss ich aber ja in der Lage sein, überhaupt ein Knöpfchen drucken zu können. Wenn ich das drücke und da ist nichts hinter, das ist quasi ein Knopf in dem Koffer und dann springt da so ein Clown raus. Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne gerade. Das ist ein schönes Wortspiel. Steht ein Clown davor. In einem Fall, na, eigentlich in beiden Fällen, ist das ja.
Stimmt. Ja, verstanden? Ja, es hat einen Moment gedauert, aber dann, ich war irgendwie noch bei dem Bild, ja.
Genau, dann schützt das halt vor Angriffen, weil du weißt, der andere kann zum Gegenangriff übergehen. Das ist jetzt, also ist durchaus schwierig. Also finde ich, ich kann da durchaus beide Seiten verstehen.
Du kennst dich da besser aus, aber kann man investieren in den Frieden? Also gibt es Unternehmen, in die man investieren kann, die konkret, ich weiß nicht, ob das diplomatische Bemühungen unterstützen oder die dazu beitragen, dass es Lösungen für Konflikte gibt zwischen Staaten?
Konflikte zwischen Staaten werden ja zwischen Staaten gelöst. Das heißt, mit der Vermittlung von anderen Staaten, wie jetzt bei Russland und der Ukraine, wo es in Ägypten Treffen gegeben hat, etc., das findet dann ja wieder auf neutralem Boden bei einem anderen Staat statt. Also mir wäre zumindest kein Unternehmen bekannt, was sich da um, keine Ahnung, Diplomaten bereitstellt, sondern das sind dann immer eher die Länder. Also man würde keine Proxys dahin schicken, glaube ich, um verhandeln zu lassen, weil das wäre ja leichter, weil diese Proxys einfach unemotional wären und sagen würden, worum geht's dir, jo.
Bei vielen Themen, wenn ich an ethisches Anliegen denke, wo ich das Problem erkenne, aber keine Lösung habe, gucke ich aber, ob es andere Menschen gibt, die Lösungen haben. Ne? Aber gegen Krieg hat die Menschheit halt noch keine Lösung gefunden. Wenn, dann gäbe es vermutlich eh nur politische Lösungen.
Ich glaube, es wird keine Lösung geben, weil es immer Menschen geben wird, die denken, dass ihnen irgendwas zusteht, was andere haben und die immer bereit sein werden, Gewalt einzusetzen,
ja,
um sich das zu holen.
Aber kommen wir zurück zu der Idee, ethisch sein Geld anzulegen. Hast du einen besonderen Tipp, wenn ich mich morgen entscheiden sollte, ethisch Geld anzulegen, auf was ich achten kann? Oder vielleicht sogar einen konkreten Tipp, guck dir mal dieses Unternehmen oder jene Idee näher an.
Nee, weil so leicht ist es ja leider nicht. Da sind wir wieder bei dem guten Gewissen. Also mein gutes Gewissen muss ja nicht dein gutes Gewissen sein.
Stimmt.
Und die Frage wäre ja auch, was ist mir denn wichtiger? Was wiegt schwerer? Will ich böse Branchen ausschließen oder will ich gute Branchen fördern oder gute Unternehmen?
Ja, nach dem Gespräch mit Arete bin ich nämlich an den Punkt, dass ich eher Zweiteres will. Die Bösen auszuschließen würde auch wieder natürlich in manchen Punkten Verzicht bedeuten. Darüber haben wir uns auch in dem anderen Podcast unterhalten. Die Guten zu fördern, also grundsätzlich ist es eigentlich immer eine gute Idee, die Guten zu fördern. Das beginnt im ganz Kleinen wie im Großen, das, was gut läuft, zu unterstützen und in die richtige Richtung weiter zu tragen mit ihnen gemeinsam. Lieber dafür sein als dagegen. Ich glaube, das hattest du auch gesagt im letzten Podcast. Das ist eine bessere mentale Einstellung, glaube ich.
Würde aber dann ja auch bedeuten, dass ich jetzt den Besten der Öl- und Gaskonzerne aufnehme, weil das quasi der Gute unter den Bösen ist.
Eventuell, aber ich würde da aber noch einen Schritt raustreten und rauszoomen und sagen, wir müssen nicht den Besten der Ölkonzerne nehmen, sondern den Besten, der uns Energie liefert.
Aber dann würde ich ja doch wieder Öl und Gas ausschließen.
Ja, aber macht ja nichts. Also ich rede ja jetzt von mir selbst sozusagen. Ich kann ja Dinge ausschließen, das meine ich nicht, aber ich brauche ja Energie. Also muss ich einfach schauen, was, wenn ich Energie möchte und wenn ich auch glaube, dass Energie ein gutes Anlageprodukt ist, dann schaue ich vielleicht, welche Energie die Menschheit weiterbringen wird als Öl und Gas, in meinen Augen.
Da sind wir dann wieder im Investment. Also ich kann jetzt ja in Fonds oder ETFs investieren, die sich mit erneuerbaren Energien beschäftigen. Aber nicht jedes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien ist ja wirklich gut. Also wie ist es mit Menschenrechten? Wie ist es mit Arbeitsbedingungen? Wie ist es mit Diversität? Also da sind vielleicht auch in einem guten Unternehmen oder beziehungsweise in einem Unternehmen, was sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt, sind da vielleicht Unternehmen drin, die ich verabscheuen würde oder verabscheue, wenn ich weiß, was da so hintersteckt. So, also ist dann quasi der ganze Fonds, der ganze ETF raus, weil ich sage, in dieses Unternehmen geht einfach gar nicht. Oder sage ich, okay, aber sie machen im Grunde erneuerbare Energien und damit sind sie per se schon mal gut. Also darauf gibt es keine Antwort, weil es am Ende auch wieder was sehr Persönliches ist. Also was ist mir...
Was geht für mich gar nicht? Wo sind meine absoluten Ausschlusskriterien? Kinderarbeit vielleicht oder Tierversuche?
Und super schwierig, ne? Kinderarbeit, also wir haben ja ein sehr schönes Tool mit CleanVest, die sehr detailliert aufbereiten, worin sind denn Fonds und ETFs investiert und quasi ein Ranking vergeben. Also 10 ist das höchste, 10 Punkte ist das höchste. Dann ist man da dunkelgrün. Ab 7, glaube ich, ist man dunkelgrün. Darunter ist man gelb und ansonsten unter 5 oder unter 4 ist man rot. Genau, und bei CleanVest kann man sich anzeigen lassen, welcher Anteil, zum Beispiel, also jemand hat, keine Ahnung, 8, irgendwas, dann kann man sich anzeigen lassen, wo sind denn die Punkte, wo es nicht eine 10 ist. Also Kinderarbeit oder Menschenrechte ist eigentlich in jedem Fonds ein Thema, weil die das halt beziehen auch auf jeden Zulieferer. Also auch wenn jetzt VW als großer Autohersteller sagt, so wir wollen keine Kinderarbeit und wir achten die Menschenrechte, ja der 385.000. Zulieferer in Bangladesch aber vielleicht nicht. Das heißt, da wäre wieder Kinderarbeit und Menschenrechte wäre negativ bewertet. Und würde deswegen halt nicht diese 10 bekommen, sondern in der Summe siehst du, welches Unternehmen ist betroffen und in welchen Punkten ist es da irgendwie schwierig.
Wir können von einem Unternehmen ja nicht verlangen, was wir selber nicht schaffen. Wir können ja nicht verlangen, dass es außerhalb dieser Welt irgendwie agieren kann. Also ich gehe morgen in ein Hotel über Nacht und kann am Buffet morgens nur auswählen, was es gekauft hat. Also damit meine ich, ich muss dann vielleicht auf Nutella als blödes Beispiel ausweichen, weil die haben eben nicht die Nusscreme, die ich benutze. Und so ist ein Unternehmen ein Teil dieser Welt und kann irgendwo nicht ganz perfekt sein. Das hatten wir bei Arete auch schon bei dem Podcast. Es geht gar nicht, weil es braucht Boden. Es muss irgendwo stehen. Es muss Abwässer. Also viele Sachen kann es sich ja nicht frei aussuchen.
Genau. Sagst du, aber wenn ich jetzt sage, Kinderarbeit ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium, dann fallen die meisten Fonds und ETFs raus, weil irgendein Zulieferer das halt nicht erfüllen kann. So, dann sind wir wieder bei einem Kompromiss, sage ich dann, okay, weil das ist bei CleanVest tatsächlich sehr, sehr gut aufbereitet. Da steht auch drin, welches Unternehmen ist es und mit welchem Anteil steckt dieses Unternehmen in dem Fonds. Dann kann ich sagen, das sind 0,6%, okay, also von den 100% in diesem Fonds sind 0,6 in diesem einen Teil, okay, kann ich mitleben oder kann ich nicht mitleben. Aber dann kann ich quasi auf der Basis eine Entscheidung treffen und mich, wie du sagst, in dieser Welt bewegen.
Erzähl mir mal mehr zu CleanVest, ich kenne das nicht.
Also das ist ein Software-as-a-Service-Tool, mit dem wir prüfen können oder uns anschauen können, wie nachhaltig agieren denn jetzt wirklich einzelne Fonds und ETFs. Die schauen sich vielfach über automatisierte Berichte, die von den Fonds und ETFs veröffentlicht werden müssen, schauen die sich das an und gehen da sehr in die Tiefe, in die einzelnen Unternehmen etc. Und verwerten das in der Regel KI-basiert. Also sonst wäre das, glaube ich, deutlich teurer, wenn sich das da jemand händisch anschauen müsste. Und dann fallen ihnen aber oft Punkte auf, wo es vielleicht keine Informationen gibt. Dann schreiben sie die Unternehmen an, dass da quasi zusätzliche Informationen erbracht werden sollen. Wenn nicht, wird das auch kenntlich gemacht. Und dementsprechend, also auf Basis dieser Informationen, erstellen die dann ein Ranking, wie gesagt, von 1 bis 10.
Cool. Und wenn ich jetzt zu dir in die Beratung käme und einen ganz klaren moralischen Kompass hätte, dann könnten wir zusammen in CleanVest suchen nach dem, was ich brauche.
Suchen nicht, aber wir könnten prüfen. Also wir könnten uns anschauen, die Fonds, die wir da jetzt gerade ausgeschaut haben oder die ETFs, wie gut sind die denn jetzt in dem Bereich, die dir besonders wichtig sind? Ah, okay, sind sehr schlecht. Okay, dann schauen wir nochmal nach einem anderen Fonds. Suchen auf Basis der Kriterien ist häufig schwierig, weil wir zumindest in Versicherungsverträgen ja immer in einem Rahmen agieren. Das heißt, wir können zwischen, keine Ahnung, 80 und 400 verschiedene Fonds wählen. Aber wenn ich jetzt nach Fonds suche und da kommen 20 raus, die sind aber alle im Versicherungsprodukt nicht wählbar, ist das irgendwie blöd.
Ja, verstehe.
Genau, aber die Prüfung können wir auf jeden Fall vornehmen. Was wären für dich Unternehmen, die dir gerade so in den Kopf kommen, wo du sagen würdest, geht gar nicht, also große?
Rheinmetall. Wobei ich das ja auch schon wieder ein bisschen anders sehe mittlerweile mit dem Verteidigen und so. Nestle geht für mich nicht. Also Nestle versuche ich auch im Privaten zu vermeiden. Ich finde es zum Beispiel total albern, wenn ich etwas wirklich vermeide zu Hause. Und da gilt auch Kleidung aus Bangladesch. Große Marken, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen will, aber man kennt sie. Die versuche ich zu vermeiden. Größtenteils, da würde ich niemals dann rein investieren. Das finde ich völlig Quatsch. Wenn ich denen schon nicht traue, quasi zutraue, auf meiner Haut zu liegen, dann will ich die auch nicht in mein Investment haben. Und da gehört eben Nestle rein, da gehören aber auch noch ein paar andere rein.
Was ich super spannend fand, das habe ich im Podcast mit Arete schon gesagt. Ich war auf dieser Ethikkomitee-Sitzung und da ging es um Tesla. Wie stehst du zu Tesla?
Ich habe Freunde, die haben Tesla und auf den meisten steht hinten jetzt dieser Spruch, ich hatte den Tesla schon bevor Elon Musk durchgedreht ist. Ein Elektroauto ist immer noch besser als ein Verbrenner, es sei denn, ich muss es extra neu kaufen und mein Verbrenner steht schon vor meiner Haustür. Das meine ich wirklich so, weil ich glaube, neu produzieren ist immer ein Problem. Ich finde Elektroautos dann, wenn man sich ein neues kaufen muss, eine super Lösung. Jetzt kommen wir direkt zu Tesla. Ich selber war nie ein Riesenfan von Tesla. Ich weiß aber auch nicht warum. Also erstens mal finde ich die Autos nicht schön. Ich bin mal in der Probe, wir hatten mal von Verwendo sogar, glaube ich, vor vielen Jahren mal so eine Werbeveranstaltung. Da hatten wir auch die Möglichkeit, Probe zu fahren und ja, macht ja auch mal Spaß und so. Aber ich bin auch eh niemand, der jetzt irgendwie große PS mag und ich mag auch keine teuren Autos. Also das erstmal zu mir. Aber seit Elon Musk so durchgedreht ist, würde ich es auf keinen Fall mehr kaufen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß natürlich, dass sich jetzt erstmal an dem Tesla an sich nichts verändert hat, aber ich möchte diesem Mann keinen einzigen Euro zustecken.
Ja, vielen Dank. Ich fand diese Diskussion so spannend, weil ich hatte vorher abgeklärt, ob ich darüber sprechen darf und ja, darf ich. Arete, wer den Podcast vor 2 Wochen gehört hat, weiß, dass Arete entscheidet, Unternehmen, die mehr als 50 Punkte haben, sind vertretbar. Ich glaube, oh, das kriege ich jetzt nicht genau zusammen, irgendwann gibt es dann positiv und dann gibt es noch eine Stufe höher. Und Tesla ist bewertet worden mit 56 Punkten, also vertretbar. Dann ging es in der Diskussion aber schon los, ob man das machen kann, ob nicht das Engagement von Elon Musk in der Regierung und sein ganzes Verhalten dazu führt, dass man das Unternehmen ausschließen muss. Dann gab es Meinungen, die gesagt haben, naja, aber Tesla ist ja nicht gleich der CEO und muss man dann die Bemühungen von Tesla und was das Unternehmen so leistet, muss man das nicht von Elon Musk trennen. Also sagen so, wie gut ist das Unternehmen und das unabhängig vom CEO. Und das fand ich eine sehr spannende Diskussion. Also ganz persönlich für mich ist das untrennbar, zumal er nicht nur CEO ist, sondern auch größter Anteilseigner. Das heißt, selbst wenn er, es wurde dann auch diskutiert, was ist, wenn er jetzt rausgeschmissen wird als CEO, so dann kommt der nächste CEO und ist es dann ein tolles Unternehmen. Nee, er ist immer noch Anteilseigner in meinen Augen. Das heißt, wenn ich einen Tesla kaufe oder wenn ich Investitionen in Tesla mache und dadurch die Börsenkurse wieder steigen, dann profitiert am Ende Elon Musk davon, ob ich das will oder nicht. Auch wenn er quasi am laufenden Geschäft vielleicht nichts mehr tut. Also für mich ist das nicht trennbar. Und es war eine sehr spannende Diskussion. Ich hatte das schon gesagt, es war sehr wohlwollend. Das war dann auch der Punkt, wo ich mich in die Diskussion eingeschaltet habe. Ich habe nämlich eine großartige Stern-Dokumentation gehört als Podcast. Die heißt Inside Tesla. Da haben sich Reporterinnen einschleusen lassen bei Tesla. Sie haben ehemalige Mitarbeiter ausfindig gemacht und haben Interviews mit denen geführt und haben sich das Tesla-Werk in Grünheide angeguckt, was ja so als riesen tolle Gigafactory und sehr natur- und total nachhaltig und so verkauft wurde und wie es da tatsächlich zugeht. Also unabhängig von, dass die ganze Anlage in einem Wasserschutzgebiet steht und die da unglaubliche Abwasser einleiten, also die klauen das Wasser zum einen, die leiten Abwasser ein. Es ist, weil es ein Wasserschutzgebiet ist, zum Beispiel verboten, da Tanks etc. hinzustellen. Das haben sie aber gemacht, das haben sie irgendwie gebraucht und dann haben sie einfach ein Partyzelt drüber gebaut, damit es quasi von außen nicht sichtbar ist und so, solche Dinge. Also die Mitarbeiter haben keine Schutzkleidung, das ist eine Riesenhalle. Da fliegt Aluminiumstaub rum. Aluminiumstaub ist wohl super giftig und gefährlich. Und da gibt es Vorgaben, dass das abgesaugt werden muss etc. Ansonsten hat das gesundheitliche Schwierigkeiten. Nö, das passiert da nicht. Da wird einfach so geschliffen und es gibt keine Schutzkleidung, es gibt keine Absauganlage. Die Tage danach, wenn dann da geschliffen wird, sind auch ganz viele Mitarbeiter krank. Jetzt gibt es ja in den Nachrichten auch dieses, man besucht die Mitarbeiter zu Hause, weil sie gar nicht glauben, dass sie wirklich krank sind. In Kalifornien, das war aber noch quasi, das kam jetzt nach der Dokumentation, ist der erste Mitarbeiter in einer Gigafactory gestorben. In Deutschland haben die unfassbar hohe Unfallzahlen. Also da kommt ständig der Krankenwagen, weil wieder irgendjemand mit dem Gabelstapler in einen anderen Mitarbeiter reingefahren ist, weil die Plätze viel zu klein sind. Also die haben Arbeitsplätze, an denen sie stehen und direkt daneben sind quasi sind so Klebebänder auf dem Boden, wo der Gabelstapler langfahren darf und so. Und das ist, also Arbeitsschutz gibt's nicht und alles gefördert vom Land Brandenburg. Die Mitarbeiter sind in den meisten Fällen gar keine Deutschen mehr, sondern ganz viele Polen. So, es ist also wirklich grausam und gruselig. Und in dieser Ethikkommission wurde davon gesprochen, dass die Gewerkschaften in Amerika Probleme sehen, aber so in Deutschland oder so gibt es da keine Probleme mit der Gewerkschaft. Und da dachte ich, das kann ja nicht sein. In dieser Dokumentation war es ganz anders. Hab nochmal gegoogelt, hab gesagt, nee, stimmt nicht. IG Metall kommt quasi gar nicht rein. Wie viele andere große Unternehmen, die wollen einen Betriebsrat verhindern. Das wird nicht zugelassen und so weiter. Unfassbar schlechte Arbeitsbedingungen. Und das habe ich dann gesagt in der Sitzung. Und dann war so, oh, vielen Dank für die Infos. Also das bestätigt das nochmal, was die meisten eh schon als Meinung hatten. Das ist schwierig ist. Ja, das haben sie aufgenommen. Ja, es gibt auch quasi was zu lesen. Das ist aber alles hinter der Stern-Paywall. Aber der Podcast, habe ich extra nochmal nachgeguckt, ist immer noch frei über, ich glaube, unter Inside Tesla wird man ihn finden, bei allen gängigen Streaming-Portalen. Den kann ich sehr empfehlen. Wirklich sehr, sehr spannend.
Ich habe jetzt gerade die Peter Thiel-Story gehört. Die gehen ja auch Hand in Hand, Elon Musk und er, also zumindest in Teilen ihrer Wege. Ist auch sehr zu empfehlen. Geht auch in die große Frage hinein, also gerade so große Tech-Konzerne und ihre CEOs, was da noch zu vertreten ist und was eben nicht mehr zu vertreten ist, ne? Aber das ist eine uralte Frage, kann man den Künstler von seinem Kunstwerk trennen? Kennst du das? Also würdest du dir eine Oper anhören von einem Nazi geschrieben? So nicht über Nazis oder so, sondern über was ganz anderes? So, und da ist wirklich die Frage, wie weit trennt man das Produkt vom Herstellenden oder von dem Denker, der das mal erdacht hat und so? Also ja, das ist auch eine total wichtige ethische Frage, über die wir wahrscheinlich schon allein einen ganzen Podcast machen könnten. Und dafür ist es natürlich wirklich eine gute Idee, auch mal in diese Ethikkommissionen reinzuhören. Da sind wir auch eingeladen. Da darf auch jeder Mensch, den das interessiert, in die Ethikkommission von Arete reinhören. Also das soll jetzt hier keine Werbung sein, aber ihr könnt uns gerne anschreiben, dann bekommt ihr da eine Liste, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr da mal Zeit habt. Und dann kann man sich nämlich erstmal mit den ganzen moralischen Themen dazu, den ethischen Themen erstmal beschäftigen und überlegen, wie weit man da wirklich bereit ist, mitzudenken und reinzudenken. Oder überlässt man das Profis? Kann man sich auch überlegen.
Man kann es halt nicht einschätzen. Ne? Also da sind ja die Experten teilweise, ich hatte es gesagt, da ist eine Medizinethikerin drin. Ich wusste es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine, die aus dem Bereich der Technik kommt, also die da ganz gut sagen konnte, wie ist denn da der Stand der Technik gerade aktuell und ist das jetzt ein gutes Verfahren oder nicht? Das heißt, da steckt man ja als Otto-Normalverbraucher auch gar nicht drin, hat aber trotzdem eine Meinung. Das finde ich auch nochmal spannend. Wir haben zu allem mittlerweile eine Meinung. Wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, uns erstmal alle Informationen die irgendwie verfügbar sind, zu sammeln, weil geht gar nicht. Ja, allein alle Informationen zu sichten, würde Stunden meiner Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, ich kriege irgendwie ein Snippet an Informationen und bilde mir auf der Basis meine Meinung. Das wäre auch okay, wenn ich dann, wenn andere Informationen dazukommen, das nochmal wieder neu anschaue, neu bewerte und vielleicht meine Meinung ändere. Das tun wir aber nicht. Wir haben einmal eine Meinung gefasst und dann sind wir als Gesellschaft vielfach festgefahren. Das heißt, wir denken nicht mehr drüber nach, so, weil das ist ja unsere Meinung. Jemand, der was anderes sagt, der ist gegen uns und der ist das Böse, ja, und der hat es einfach nicht verstanden, der ist einfach dumm. Social Media befeuert das Ganze ja. Also das, was ich so in den Kommentarspalten lese, ist wirklich gruselig.
Aber auch, weil man sich in seiner eigenen Bubble nur noch bewegt und aus der Bubble nicht mehr rauskommt. Der Algorithmus hat sehr schnell durchschaut, auf was du abfährst, und dann bietet er dir das. Und das bestärkt dich quasi permanent und jeden Tag in deiner eigenen Meinung, die vielleicht, naja, sagen wir mal, nicht immer das Nonplusultra ist, aber du bleibst eben in der Bubble, hörst von allen Leuten immer das Gleiche und dadurch formt sich deine Meinung nur noch stärker aus, bis ins Detail.
Ja, das Confirmation Bias, dass wir nur Informationen annehmen, die unsere Meinung bestätigen. Also wenn wir Informationen bekommen, die das, was wir eh schon denken, bestätigen, nehmen wir sie an. Wenn wir Informationen bekommen, die das widerlegen, dann hören wir sie nicht oder nehmen sie nicht an. Dann stehen wir diesen Quellen skeptisch gegenüber und sagen, ja, wer hat denn überhaupt diese Statistik gemacht und so? Ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Während, wenn es was ist, was unserer Meinung entspricht, dann nehmen wir das sofort als gegeben hin. Zeigt, warum sich Fake News so verbreiten.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Gerade gestern hat meine Tochter mir erzählt, dass sie mit einer Freundin zusammen ein YouTube-Video gesehen hat, wo es darum geht, dass ein Influencer, ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei, meint, es gäbe noch irgendein Urzeittier. Ich glaube, der Megalodon, so ein Urzeithai. Und dann habe ich meiner Tochter beigebracht, wie man Fake News entlarven kann, was für Möglichkeiten es gibt, ne, wo man schauen kann, was für Quellen, wie, dass man Quellen hinterfragt. Eben einfach so das, was man jetzt eben macht heutzutage in der Internetbildung der Kinder. Und zum Schluss habe ich aus Spaß habe ich gesagt, Konfuzius sagt auch, glaub nicht alles, was im Internet steht. Und da lacht sie, weil sie wusste, weil sie klug genug war, dass sie wusste, Konfuzius hatte noch kein Internet und konnte es quasi nicht sagen. Und das war cool, weil sie hatte in dem Moment eigens einen Deepfake entlarvt, weil sie intelligent war. Und da habe ich gesagt, siehst du, das war jetzt gerade das beste Beispiel, was wir bringen konnten. Du hast nachgedacht, hast dein Gehirn benutzt und hinterfragt, kann das stimmen. So, und dann konntest du auch über den Witz lachen, den ich gemacht habe. Also wichtig, hinterfragt auch Fakten, die ihr für Fakten haltet, besonders wenn ihr sie nur aus eurer Bubble aus dem Internet habt.
Ja, und selbst da, ne? Also und selbst da zeigt sich, wie über die Aufbereitung von Informationen ich Dinge steuern kann. Also es gibt, wenn die Folge rauskommt, ist das wahrscheinlich schon wieder kalter Kaffee. Es gab diese Pressekonferenz mit unserem Innenminister Dobrindt, der gezeigt hat, wie groß die Gefahr von rechts und von links ist. Ja, und indem ich einen Balken Beschriftung verändere, sieht auf einmal die Gefahr von links viel größer aus als die Gefahr von rechts, wobei sie in absoluten Zahlen von rechts deutlich größer ist. Die Tagesschau hat es aufgegriffen und hat einen Karussellpost daraus gemacht, der beschreibt, oder wo sie kurz nennen, wie viel Straftaten oder wie viel Verletzungen es im Jahr durch linke Gewalt gibt. Und bei rechter Gewalt steht, ja, das ist alles nicht gut. So, also dadurch befördern wir ja das noch. Welche Informationen teilen wir eigentlich? Was geben wir weiter? Ja, welchen Maßstab in dem Sinne tatsächlich bei der Darstellung setze ich eigentlich an, um Dinge darzustellen? Das heißt, selbst seriöse Medien sind ja nicht wirklich frei von Vorurteilen. Lese ich die Welt oder den Fokus, habe ich eine CDU-Sichtweise. Lese ich den Spiegel, habe ich eine SPD-Sichtweise.
Ich war letzte Woche auf einer Filmpremiere, Kein Land für Niemand. Großartiger Film, bitte, wenn ihr den anschaut, dann wisst ihr, was ich meine. Und da geht es eben auch darum, dass sich die Pressestimmen ja auch verändern können. Ne? Also in dem Film geht es jetzt explizit um Migration und Flucht. Und wie sich in den letzten 5 Jahren die Stimmen verändert haben, wird da ganz deutlich, als sie Angela Merkel einmal auspacken in dem Film, die dann eben einfach sagt, hey, wir haben doch schon so vieles geschafft in dem Land, wir schaffen das. Und dann eben, wie man über Migranten oder Menschen mit Migrationsgeschichte spricht und was heute in den Medien kommt. Das wird so ganz genau nebeneinander gestellt, ne, was eben ein Friedrich Merz dazu sagt. Und deswegen, da hast du natürlich recht, letztlich haben die ja auch sehr viel Macht und Einfluss und blasen aber oft einfach auch in das Rohr, in das eh gerade geblasen wird, ne, die Medien. Also letztlich Bubble wieder, da sind wir wieder bei dem Thema.
Das, was man so Mainstream-Medien nennt. Na klar, ich finde, das wird gerade sehr deutlich, wenn es um Gewalttaten geht. Also wenn wir einen Amoklauf haben in Aschaffenburg, wo es ein Täter mit Migrationsgeschichte ist, dann wird das wochenlang, wird die Sau durchs Dorf getrieben, um wie schlimm und Migration und so. Wenn es aber, wie wir es jetzt auch vermehrt haben, wenn es rechte Attentäter sind, die was tun und wie in Mannheim oder auch hier in Hamburg, wenn dann Menschen mit Migrationshintergrund beherzt eingreifen und wirklich die Helden des Tages sind, dann findet das in den Medien nicht statt, weil zum einen will keiner von einem deutschen Andreas lesen, der eine Tat begangen hat, weil dann müsste man sich vielleicht an die eigene Nase fassen, was im Bildungsbereich irgendwie schiefgelaufen ist, und man müsste mit einem Held mit Migrationshintergrund berichten. Oh, das kann auch keiner wollen. Also dann sind wir da wieder bei, wie ist es mit den Statistiken? Ja, es gibt Statistiken über in vielen Bereichen Messerangriffe, Gewalt gegen Frauen, ja, wo man immer sagt, ja, das sind die Migranten. Nein, es sind nicht die Migranten. Wenn du dir die Zahlen anguckst, sind es nicht die Migranten. Wir wissen auch, dass das Thema Gewalt gegen Frauen in den meisten Fällen zu Hause stattfindet, hinter verschlossenen Türen und nicht draußen, weil irgendjemand in der U-Bahn überfallen wird. So, das wissen wir eigentlich, aber das findet in den Medien nicht statt, weil sich das andere so viel besser verkaufen lässt. Ich finde, das zeigt aber ganz gut, dass es ethisches Investieren auch ohne Kompromisse vielleicht nicht gibt. Die Frage ist halt, wie viel Kompromiss bin ich bereit einzugehen? Also, wir hatten ja das Feedback, dass sich ein paar Leute ein bisschen mehr Profi-Wissen wünschen. Und ich finde, was ethisches Investieren angeht, sind Anlagen in ETFs schwieriger. Also ein ETF ist ja quasi ein Index, der abgebildet wird und irgendwie zusammengesetzt wird. Das Einfachste für uns ist wohl der ETF auf den DAX. Das heißt, da wird der DAX abgebildet. Es werden Unternehmensanteile gekauft von den Unternehmen, die im DAX sind. Und das halt auch im Wert, wie gerade die Unternehmen im Gesamtwert des DAXes denn so stehen. So, das heißt, in einem ETF habe ich per se keine Möglichkeit zu sagen, jetzt auf den DAX bezogen, Bayer finde ich eher schwierig, möchte ich nicht. Dann geht's halt nicht in einem ETF. So, die sind halt kostengünstig, bilden aber dafür halt wirklich auch nur einen Index nach. Es gibt Indizes, die sich nachhaltig schimpfen. Also der MSCI World zum Beispiel ist der weltweit größte, oder es sind die weltweit 1500 größten Unternehmen. Jetzt gibt's den MSCI World auf ESG-Kriterien bezogen oder vielleicht nochmal auf soziale Themen bezogen. Das heißt aber nicht, dass da jetzt nur noch ESG-Unternehmen drin sind, sondern das heißt einfach, man hat die schlimmsten Sünder, die da nicht reinpassen, vielleicht wegen Waffen, Atom und Öl und Gas rausgeschmissen. Der Rest ist aber noch drin. Also es ist immer noch Tesla, Amazon, Microsoft etc. So, das heißt, da habe ich keinerlei Gestaltungsspielraum quasi. Also entweder ich kaufe einen Index oder eben nicht. Bei Aktienfonds sieht es da schon wieder anders aus. Und da kann ich dann auch jedem den Podcast von vor 2 Wochen mit Gunter Schäfer von Arete ans Herz legen. Da haben wir nochmal beschrieben, oder da hat er nochmal beschrieben, wie da wirklich auch so ein Auswahlprozess stattfindet. Das heißt, da kommt ein Fondsmanager und sagt, ich hätte gern diesen Titel. Und dann kommt die Ethikkommission, guckt sich das an und sagt ja oder nein. Ist möglich oder ist nicht möglich, weil wollen wir nicht haben, ist ein Ausschlusskriterium. Oder landet unter 50 Punkten und ist damit nicht vertretbar. Oder landet bei 56 Punkten und ist damit vertretbar. Und dann kann der Titel gekauft werden. Das heißt, da habe ich als einzelne Person auch immer noch recht wenig Gestaltungsspielraum. Ich habe aber viel mehr Transparenz. Ich sehe, welche Unternehmen sind drin, warum sind die Unternehmen drin. Man kann sich das alles anfordern, man kann sich das alles anschauen. Wie ist jetzt welches Unternehmen bewertet von Arete? Und das geht halt in einem Aktienfonds deutlich besser. Das bedeutet aber auch, dass ein Aktienfonds deutlich teurer ist, weil da sitzen halt Menschen, die das machen, Ethikkommission, diese Prüfung machen etc. Die wollen halt auch bezahlt werden. Und ich finde, die haben ein gutes Recht, davor bezahlt zu werden. So, das heißt, ein Fonds, ein aktiv gemanagter Fonds, ist halt immer deutlich teurer als ein ETF, bietet mir in dem Bereich aber auch einfach viel mehr, als das ein ETF jemals kann. Weil hier kann ich sagen, da sind Leute, die beschäftigen sich damit, die beschäftigen sich 1, 2, 3 Stunden damit, ob jetzt dieses Unternehmen in diesen Fonds kann oder nicht. So, und damit ich mir dieses Wissen nicht aneignen muss, nutze ich jetzt halt dieses Fondsmanagement und bezahle da halt ein paar Euro für oder ein paar Prozent. Je nachdem. Das Einfachste sind natürlich Einzeltitel. Also ich kaufe Aktien von Tesla, ja oder nein. Ich kaufe Aktien von Rheinmetall, ja oder nein. Das bedeutet aber, dass man sich noch viel mehr damit beschäftigen muss, welches Unternehmen ist jetzt nachhaltig etc. Das heißt, diese ganze Arbeit, die so eine Ethikkommission macht und vorher die Analysten, die macht man dann auf einmal selber, um zu entscheiden, kann ich jetzt in dieses Unternehmen investieren oder nicht.
Verstehe. Und man ist ja eigentlich auch kein Experte. Das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich diese Menschen auf der Bühne gesehen habe. Das sind schon kluge, gebildete Leute, die das nicht nur ein, zwei Jahre irgendwo mal gehört haben oder gelernt haben, sondern die das wirklich ihr ganzes Leben lang schon machen. Also und die wirklich jeden Tag sich über ethische Fragen Gedanken machen, auch noch in anderen Kontexten. Die arbeiten ja alle an Unis, an Kliniken, also wirklich in der Wissenschaft. Das kann man ja selber gar nicht so abdecken.
Kann man schon, dann macht man aber wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes mehr. Und dann kann man auch Fondsmanager werden.
Ja.
Oder Analyst.
Ja, ist doch gut. Ja. Direkt ein neues.
Das glaube ich halt auch. Und irgendwo in dieser Dreiteilung muss sich halt jeder wiederfinden. Und sagen, okay, ich mache das selber. Oder nee, ich bezahle ein Fondsmanagement dafür. Oder okay, so wichtig ist es mir nicht. Ich mache es doch über einen ETF. Dann weiß ich, der ist immer noch nicht nachhaltig. Das sage ich meinen Kunden auch. Das ist ein nachhaltiger ETF. Aber nachhaltig nach welchen Kriterien denn jetzt eigentlich? Und ist der in deinem Verständnis nachhaltig oder eben auch nicht? Eine Frage, die ich mal gehört habe und die ich mir auch stelle, ist natürlich, wie ist denn das jetzt, wenn ich Fonds mit tollen ethischen Zielen wähle und ich die trotzdem von einer Großbank oder auch von einem Versicherungskonzern verwalten lasse, ob das denn jetzt zusammenpasst? Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil auch da wieder die Frage des Zugangs ist. Also angenommen, ich habe mein Depot bei der Deutschen Bank, dann sage ich vielleicht, Deutsche Bank geht gar nicht. So, also würde ich nicht investieren wollen, weil einfach kein ethisch gutes Unternehmen. Aber mein Depot liegt da jetzt. Und am Ende finde ich...
Also das ist übersetzt, weil ich hatte das am Anfang nicht verstanden. Aber übersetzt ist das jetzt so, als ob ich den veganen Burger bei McDonald's esse.
Nee.
Auch nicht ganz.
Weil am Ende ist dann es ein veganer Burger.
Aber bei einem Konzern, der eben Tiere und Menschen ausbeutet und wirklich viel Fleisch verkauft und das schon über Jahrzehnte hinweg.
Ja, okay, dann passt es wahrscheinlich schon. Ja.
Ein bisschen.
Ja, schon. Also so ähnlich. Wahrscheinlich ist es schon so. Also ich müsste da mich noch weiter eindenken. Aber ja, ich denke, dass man das so stehen lassen kann. Also ich fördere damit, keine Ahnung, den nicht ethisch guten Versicherungskonzern oder die Bank, aber mit ethisch guten Sachen. Ja, wobei es auch da immer noch Alternativen gibt. Also bei den Banken gibt es die GLS-Bank, die sich wirklich das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf die Fahnen geschrieben hat, sondern auch mit jeder Faser, Pore ihres Seins leben. Die geben Kredite an kleine Unternehmen oder an Einzelpersonen, die ein Unternehmen aufmachen wollen. Die haben tolle Möglichkeiten. Also man kann Genossenschaftsanteile erwerben und quasi damit Teil der Bank werden. Darüber kann ich mein Depot machen. Auch das ist wieder ein bisschen teurer. Ich habe Kontoführungsgebühren, wenn ich da mein Konto habe. Kann ich mir überlegen, ist es mir das jetzt wert oder nicht? Und das Gleiche gilt auch bei den Versicherungskonzernen. Auch da gibt es die wirklich sehr auf dem Weg der Nachhaltigkeit sind. Die verstanden haben, dass das eine gute Sache ist und die schon ihre gesamten Unternehmensstrukturen nachhaltig ausrichten. Und dann gibt es die wie die Allianz. Oder dann gibt es die sagen, ist ihnen nicht wichtig. Und dann gibt es die Allianz, die sagt, das ist uns total wichtig und wir sind super nachhaltig. Und in einem Ranking, in einem unabhängigen Ranking, sind sie auch ganz oben schon seit einigen Jahren. Und dann stellt sich raus über eine Korrektivrecherche, dass sie die ganzen schmutzigen Investments in Öl, Gas, Waffen etc. über eine Tochterfirma machen. Also nicht mal die sagen, ist mir egal, das finde ich noch sympathisch. Ja, wenn dir jemand sagt, so, pff, nee, interessiert mich nicht, kann ich damit leben. Ja, also so ist nicht meine Meinung, aber ist zumindest ehrlich, kann ich mit leben. Aber wenn jemand sagt, nee, ich bin total toll und nachhaltig und ich tue alles dafür und dann stellt sich raus, dass du die dreckige Wäsche einfach beim Nachbarn wäschst, so, es geht gar nicht. Ach. Ja, also das finde ich noch eine spannende Frage, die immer wieder kommt, so wie ist denn das? Also dann habe ich ein nachhaltiges Investment, aber welche Versicherungsgesellschaft oder welche Bank nutze ich denn da einfach? Um das irgendwie, ja, weil auch da hat ja Geld wieder einen Impact. Ja, wenn ich mein Depot bei der Deutschen Bank habe, klar verdienen die auch mit meinem Geld. Und will ich das? Will ich, dass die noch damit verdienen, die auch ein großer Profiteur der Wirtschaftskrise waren?
Das war ein wichtiges Thema. Und es war gut, dass wir mal drüber sprechen konnten. Ich denke, wir werden noch öfter in anderen Zusammenhängen darüber sprechen. Vielleicht machen wir auch noch mal irgendwann eine Folge, die noch mal ein bisschen tiefer geht. Aber ja, also meine Quintessenz aus dem, was du mir heute erzählt hast, ist, es wird nie hundertprozentig gehen.
Genau, und am Ende ist es eine persönliche, subjektive Entscheidung, in welcher der Graustufen will ich mich denn bewegen. Und auch all das, was wir hier heute gesagt haben, ist nicht richtig oder falsch. Es gibt da draußen bestimmt eine Menge Menschen, die sagen, Tesla, ja klar, kann ich davon trennen. So, also es gibt da nicht richtig
oder falsch. Nee, gibt es nicht. Ich fand es so wichtig, als du gesagt hast, dass wir miteinander reden sollten und wieder zuhören sollten und aufhören sollten, unsere Bubble für die einzig wahre zu haben. Also danke für den Denkanstrich. Ich bin da nicht so gut drin. Ich kann mich wunderbar streiten, aber ich will mich bessern, schon länger. Und da hat das nochmal geholfen heute.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen und dass wir, und das war so wunderschön bei dieser Ethikkomiteesitzung, wie wohlwollend und zugewandt da einfach Gespräche stattgefunden haben, ohne dieses Schwarz-Weiß-Denken, ohne dass man sich dogmatisch, ideologisch an die Kehle gegangen ist, sondern einfach, indem man Meinungen ausgetauscht hat, oder Erfahrungen ausgetauscht hat und dann davon gelernt hat und daraus was Neues ableiten konnte und gelernt hat. So, das braucht unsere Gesellschaft wieder so, so dringend, finde ich.
Bei dem Film, von dem ich eben erzählt hatte, den ich letzte Woche gesehen habe, haben die Regisseure gesagt, wir müssen ja nicht alle überzeugen, sondern es reicht doch, wenn wir in unserer Familie anfangen und die Menschen überzeugen, die uns wirklich was wert sind, die uns wirklich am Herzen liegen. Wenn wir mit denen wieder in Gespräche gehen und denen vielleicht noch ein bisschen was von unserer persönlichen Meinung mitgeben können oder von ihrer Meinung partizipieren, dann ist doch schon viel gewonnen.
Eine Naturkatastrophe. Okay, Anja, vielen Dank.
Ja, ich danke dir, Helene. Und dann hören wir uns ganz bald wieder mit weiteren schönen Themen. Danke für das Thema heute und schöne Woche noch.
Danke, mach's gut. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.